Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12:30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Am Mikrofon Daniel Schmidt. Der AHV geht es besser als erwartet. Die finanzielle Entwicklung des großen Sozialwerks wurde bisher zu pessimistisch eingeschätzt. Die Zahl von Flüchtlingen aus Nordafrika ist im April zurückgegangen, die Zahl aller Gesuche um 20%. Terroranführer Osama bin Laden war nicht bewaffnet. Die UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte will die Todesumstände nun aufgeklärt haben. Das Rettungspaket für Portugal ist ausgehandelt, 78 Milliarden Euro über 3 Jahre. Zuwanderer in die Schweiz sind häufig gut ausgebildet, verdienen entsprechend gut und es sind viele davon. Aufruhr im Paradies ist Titel eines Buches über positive und weniger positive Aspekte dieser Zuwanderung und um eins der Stoff fürs Tagesgespräch. Vor wenigen Minuten hat sich der Bundesrat zur Zukunft der AHV geäußert. Er kommt zum Schluss, erst ab dem Jahr 2020 schmelzen bei der AHV die finanziellen Reserven weg. Und aufgrund dieser neuen Berechnung soll die nächste AHV-Revision angegangen werden. Aus dem Bundeshaus Geraldine Eicher.
Die neuen Finanzperspektiven für die AHV fallen positiver aus als frühere. Grund dafür sind der Strukturwandel in der Wirtschaft und die dadurch steigenden Löhne. Denn nicht nur die Löhne für vorhandene Stellen würden steigen, es würden auch neue und noch besser bezahlte Stellen geschaffen. Zu Mehreinnahmen bei der AHV dürfte auch die höhere Zahl ausländischer Arbeitskräfte führen. Der Bund ist bisher von einem Plus von 15.000 Personen ausgegangen, neu geht er von 40.000 Personen aus. Diese Faktoren seien in früheren Perspektivrechnungen unterschätzt worden, begründet Bundesrat Didier Burkhalter.
Cet aspect-là, il est contenu dans les critères, mais il avait été estimé de manière un peu trop faible par rapport à la réalité.
Der Schweizerische Gewerkschaftsbund hat dem Bundesrat in der Vergangenheit vorgeworfen, extra politisch motivierte, pessimistische Finanzperspektiven zu veröffentlichen. Mit diesen neuen Berechnungen nähern sich Bund und Gewerkschaften an. Ziel des Bundesrats ist es, aufgrund dieser neuen Berechnungen bis Ende der nächsten Legislatur, also bis in 4 Jahren, eine Vorlage zur finanziellen, langfristigen Sicherung der AHV vorzulegen.
Geraldine Eicher. Nun die weiteren wichtigen Themen des Tages im Nachrichtenüberblick mit Thomas Fuchs.
Der Schweizer Arbeitsmarkt steht den Menschen aus Bulgarien und Rumänien frühestens in 3 Jahren vollständig offen. Der Bundesrat hat die Frist zur Umsetzung der Personenfreizügigkeit mit den beiden Ländern bis Ende Mai 2014 verlängert. Dazu Michael Glauser vom Bundesamt für Migration.
Es geht darum, den Inländervorrang weiterhin zu gewährleisten. Es geht um die Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen, also um den Schutz des einheimischen Marktes.
Hingegen kommen selbstständig erwerbende Rumänen und Bulgaren bereits ab dem 1. Juni dieses Jahres in den Genuss der vollen Freizügigkeit. Ende letzten Jahres wohnten rund 8.700 Bulgaren und Rumänen in der Schweiz. Die Zahl der Flüchtlinge aus Nordafrika und dem Nahen Osten ist im April zurückgegangen. Gemäß der Statistik des Bundes beantragten im April etwas mehr als 260 Personen aus diesen Regionen Asyl. Im März waren es knapp 370 Gesuche gewesen. Insgesamt ging die Zahl der Asylgesuche im April um 20% zurück. Das wichtigste Herkunftsland der Asylsuchenden blieb Eritrea, gefolgt von Tunesien und Mazedonien. Die Schweiz verzichtet zurzeit darauf, gegen Fluggesellschaften Bußen zu verhängen, die Ausländer oder Asylbewerber ohne gültige Reisepapiere in die Schweiz einreisen lassen. Dies, obschon das Schengen-Abkommen, das die Schweiz unterzeichnet hat, ausdrücklich solche Sanktionen verlangt. Man habe alle 25 eröffneten Verfahren gegen Fluggesellschaften eingestellt, bestätigt der Sprecher des Bundesamtes für Migration gegenüber Schweizer Radio DRS. Die Beweisführung sei viel zu kostenintensiv und damit nicht praxisnah, lautet die Begründung. Mit einer Gesetzesrevision soll nun erreicht werden, dass nicht mehr jede Sorgfaltspflichtsverletzung einzeln bewiesen werden muss. Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, fordert die Aufklärung der Todesumstände von Terroristenführer Osama bin Laden. Die genauen Fakten wären sehr hilfreich, betonte sie. Menschenrechtsgruppen sehen in der Tötung des unbewaffneten Top-Terroristen eine Verletzung von Menschenrechten. Und die UNO-Hochkommissarin hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass auch im Kampf gegen den Terrorismus Menschenrechte streng eingehalten werden müssten. Nach Griechenland und Irland erhält auch das hochverschuldete Portugal Milliardenhilfen von der EU und dem Internationalen Währungsfonds. Nach 3 Wochen wurden die Verhandlungen gestern Abend abgeschlossen, wie der portugiesische Regierungschef Socrates mitteilte. Portugal erhält demnach über 3 Jahre Hilfen in der Höhe von rund 80 Milliarden Euro. Allerdings, die EU-Kommission, der Währungsfonds und die Europäische Zentralbank müssen das Rettungspaket noch offiziell genehmigen. Im Meerwasser nahe des havarierten japanischen Atomkraftwerks Fukushima hat der Kraftwerksbetreiber TEPCO stark erhöhte Radioaktivitätswerte gemessen. Die Proben seien etwa 15 Kilometer von der Anlage entfernt entnommen worden. Sie hätten einen um das 600-fache erhöhten Wert von radioaktivem Cäsium-137 aufgewiesen, teilt TEPCO mit. Zudem gab TEPCO bekannt, dass Techniker daran seien, einen Apparat zur Reinigung des radioaktiv verseuchten Meerwassers zu entwickeln. Man hoffe, das Gerät bereits Ende Monat einsetzen zu können. Durch einen Container mit der Substanz Zeolit solle Wasser gepumpt werden. Dabei würden diesem radioaktive Ionen entzogen, erhofft sich TEPCO.
12.37 Uhr, so geht's weiter. Die Zahl von Flüchtlingen, die bei uns ankommen, ist eher rückläufig. Keine Notsituation für die Behörden. Im Kanton Neuenburg wird trotzdem über eine Unterkunft gestritten. Die Schweiz nimmt Schengen-Verpflichtungen nicht wahr, wenn Fluggesellschaften Ausländer ohne gültige Papiere transportieren. Terroranführer Bin Laden war unbewaffnet und wurde trotzdem erschossen, was rechtsstaatlich mindestens heikel ist. Und weiter, das Rettungspaket für Portugal ist ausgehandelt, den bitteren Inhalt kennen die Portugiesen noch nicht im Detail. Und der Wahlkampf in Albanien ist aggressiv und gehässig, im Visier ist der Gegner, nicht die Sache. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.538 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.28,16 Franken gehandelt, der Dollar zu 86,22 Rappen. Das Wetter in der ganzen Schweiz: scheint heute die Sonne, im Osten und an den Voralpen hat es einige Wolken. Die Temperaturen erreichen im Norden mit mäßiger Brise rund 16 Grad, im Süden wird es wärmer mit rund 23 Grad. Auch morgen Donnerstag und am Freitag scheint in der ganzen Schweiz die Sonne. Im Norden wird es markant wärmer. Am Donnerstag steigen die Temperaturen auf 19 und am Freitag auf 24 Grad. Im Süden gibt es an beiden Tagen rund 22 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr in der Region Zürich bleibt die Hauptstraße zwischen Bülach Nord und Eglisau nach einem Unfall bis auf Weiteres in beiden Richtungen gesperrt. Eine Umleitung ist signalisiert.
Wenn Fluggesellschaften Ausländer oder Asylbewerber ohne die nötigen Reisedokumente in die Schweiz bringen, bekommen sie eine Buße. So schreibt es das Schengen-Abkommen vor. Doch die Schweiz hält diese Verpflichtung nicht ein. Der Bund hat zwar Verfahren eingeleitet, nun aber alle eingestellt. Zu den Hintergründen aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Der Sinn der Schengen-Bestimmung ist, dass Reisende nach der Passkontrolle am Flughafen ihre Papiere nicht einfach wegwerfen und ohne Dokumente ins Flugzeug einsteigen können, wie es immer wieder vorkommt. Asylsuchende versuchen damit, ihre Identität zu verschleiern und die Chancen zu erhöhen, im Zielland aufgenommen zu werden. In der Schweiz gelten die verschärften Sorgfaltspflichten für Transportunternehmen, die sogenannten Carrier Sanctions, seit Dezember 2008. Verankert sind sie im Ausländergesetz. Bis zu 1 Million Franken können die Buße gegen ein Transportunternehmen betragen, heißt es dort. Doch was Schengen vorschreibt, gilt in der Schweiz nicht, wie das Bundesamt für Migration BFM bestätigt. Sprecher Joachim Gross.
Da setzt man leider nicht so um.
Die Schweiz könne ihre Schengen-Pflicht, gegen Transportunternehmen Sanktionen zu verhängen, nicht erfüllen.
Man hat in der Vergangenheit 25 Verfahren eröffnet und alle haben wir eingestellt.
Gegen 13 Fluggesellschaften sei man vorgegangen. 10 der 25 Verfahren hätten allein die Swiss betroffen, sagt BFM-Sprecher Gross. Doch als es darum gegangen sei, den Fluggesellschaften ihre Verletzung der Sorgfaltspflicht in einem Verfahren tatsächlich zu beweisen, sei man an eine Grenze gestoßen.
Weil es zu kostenintensiv und weil es eben viel zu aufwendig ist. Das heißt, es ist nicht praxisnah.
Man müsste jedes Mal vor Ort reisen, um die mangelhaften Kontrollen belegen zu können, begründet Amtssprecher Gross. Weil das zu teuer sei, verzichte man darauf, die Fluggesellschaften zu belangen. Das Bundesamt für Migration plant allerdings gesetzliche Anpassungen, um zu einem späteren Zeitpunkt doch noch gegen fehlbare Transportunternehmen vorgehen zu können. Statt jeden einzelnen Fall zu verfolgen, sollen künftig sogenannte Verweisungsverfahren gegen Gesellschaften eingeleitet werden, die wiederholt ihre Sorgfaltspflichten verletzen.
Man ist da auf die Idee gekommen, weg von den Strafsanktionen zu kommen zu einem Verwaltungsverfahren. Wenn mehrmals auffällt, dass ein Einreisender keine gültigen Papiere hat, keine Visa hat und diese Leute immer wieder vom selben Unternehmen befördert werden, dann geht man davon aus, dass das System der Kontrolle eben dort nicht stimmt. Und dann braucht man sich nicht mehr auf Einzelfälle zu konzentrieren, sondern kann dann gesamt eben ein Verwaltungsverfahren gegen das Unternehmen starten.
Man hoffe, Ende 2012 eine Vorlage für eine Gesetzesrevision vorlegen zu können, sagt Joachim Gross vom Bundesamt für Migration. Bis dann wird die Schweiz weiterhin einen Teil ihrer Schengen-Verpflichtungen nicht einhalten können.
Eine Zivilschutzanlage ohne Fenster. Nein, danke, sagen 30 Asylsuchende im Kanton Neuenburg. Sie weigern sich, in diesem Provisorium untergebracht zu werden, wie wir heute Morgen berichtet haben. Nun zeigt sich, es hätte durchaus Alternativen gegeben zum Luftschutzkeller. Westschweiz-Korrespondent Patrick Mühlhauser berichtet.
Eine Zivilschutzanlage am Stadtrand von La Chaux-de-Fonds. Im Hintergrund sorgt die Ventilation. Nur 2 Betten sind besetzt. Auf einem sitzt der 25-jährige Dimel. Er wurde hierher verlegt.
J'aime pas cet endroit, mais je voulais pas faire des histoires, je voulais rester tranquille, quoi.
Er möge diesen Ort nicht, wollte jedoch keine Umstände machen. Er ist die Ausnahme. Die meisten der 30 Männer, vorwiegend aus Nord- und Westafrika, die hier einquartiert werden sollten, sind nicht gekommen. Sie empfinden die Unterkunft als menschenunwürdig. Diese Haltung ärgert den Neuenburger Regierungsrat Thierry Grosjean.
Was eigentlich für Schweizer Soldaten gut ist, ist scheinbar nicht für Asylanten gut genug.
Man habe sich viel Mühe gegeben, die Zivilschutzanlage wohnlich einzurichten.
Mit Waschmaschine, mit Dusche, warmes und kühles Wasser, also das haben wir nicht immer im Dienst. Fernsehen und alles, also ja, also ist nicht zu sagen.
Die Lage im Asylwesen sei schon angespannt gewesen, sagt Thierry Grosjean. Nun kämen noch die Flüchtlinge aus Nordafrika hinzu. Die beiden bisherigen Asylheime seien bereits überfüllt und der Regierungsrat rechnet mit zusätzlichen 120 nötigen Plätzen bis Ende Jahr. Daniel Graf, Sprecher von Amnesty International, kritisiert Bund und Kantone. Diese hätten in den letzten Jahren Reserveplätze für Asylsuchende abgeschafft.
Und für Amnesty ist es natürlich stoßend, dass jetzt in einer humanitären Krise Flüchtlinge wieder in militärische Anlagen untergebracht werden müssen.
Das sei nur kurzfristig zumutbar, findet Daniel Graf von Amnesty International.
Ein Problem sind natürlich die Enge. Oft gibt es auch wenig Tageslicht. Deshalb ist es wichtig, dass die Leute möglichst schnell in reguläre Unterkünfte kommen.
Natürlich hätte es Alternativen gegeben, sagt Regierungsrat Thierry Grosjean, leicht gereizt.
Also wir hätten natürlich auch ein Hotel können nehmen.
Doch das hätte wohl Kritik aus der Bevölkerung hervorgerufen. Auch ein leerstehendes Haus wäre möglich gewesen. Doch Regierungsrat Thierry Grosjean will nichts überstürzen. Eine neue und gute Infrastruktur aufzubauen, das koste viel Geld.
Wir müssen zuerst wissen, wie viele Leute kommen. Und Es gehen auch Leute zurück, größere Gebäude zu organisieren. Wenn es nur für ein paar Monate ist, lohnt es sich nicht.
Heute entscheidet die Neuenburger Regierung, ob sie die Asylsuchenden mit polizeilicher Gewalt in die Zivilschutzanlage bringt. Thierry Grosjean hofft, dass es nicht so weit kommen wird.
Patrick Mühlhauser. Im Kanton Neuenburg gibt es also vor allem Ärger um die Frage, wie komfortabel die Asylsuchenden wohnen sollen. Unterbringungsmöglichkeiten hätte der Kanton genug. Auch Kantone wie Zürich, Bern und St. Gallen haben bis jetzt genug Platz. Dazu kommt, im letzten Monat baten weniger Menschen in der Schweiz um Asyl, trotz der Umwälzungen im arabischen Raum. Warum eigentlich? Elmar Plotzer.
1500 Menschen haben im Monat April in der Schweiz ein Asylgesuch gestellt. Das sind 20% weniger als im März. Rund 270 Gesuche kommen von Asylbewerbern aus Nordafrika und dem Nahen Osten. Die größte Gruppe sind dabei noch die Flüchtlinge aus Tunesien. Offenbar seien bislang nur wenige von ihnen an der Schweiz interessiert, sagt Michael Glauser vom Bundesamt für Migration.
Eine Erklärung ist, dass wir eine verhältnismäßig kleine Diaspora von Tunesien haben hier in der Schweiz. Es hat viel mehr Leute in Frankreich und die Leute, die suchen Anschluss an ihre Verwandten, an ihre Familien.
Und doch bleibt es eine Tatsache, dass immer wieder Flüchtlinge aus Nordafrika die Fahrt übers Mittelmeer wagen, immer mehr erreichen die süditalienische Küste. Wie viele Flüchtlinge noch den Weg nach Europa finden werden, das könne man nicht voraussagen, heißt es beim Bundesamt für Migration.
Wir haben täglich die Zahlen aus Lampedusa. Wir hatten am 2. und 3. Mai keine Anlandungen auf Lampedusa. Ein Tag zuvor dagegen über 1000. Also die Situation ist wirklich sehr schwierig abzuschätzen und wir können kaum Prognosen machen.
Wenn die Zahl der Flüchtlinge tatsächlich noch stark ansteigen sollte, dann könnte das früher oder später auch die Schweiz betreffen. Noch ist das aber nicht der Fall.
Die USA korrigieren sich. Osama bin Laden hatte beim Zugriff amerikanischer Elitesoldaten keine Waffe in der Hand. Trotzdem wurde der Terrorchef erschossen, nicht etwa verhaftet. Aus den USA Ralf Sina.
He was not armed.
Osama bin Laden sei nicht bewaffnet gewesen, bestätigte zum ersten Mal der Sprecher des US-Präsidenten Jay Carney. Eine der Ehefrauen Osamas habe versucht, ihm zu Hilfe zu eilen und sei auf die amerikanischen Elitesoldaten zugestürmt.
Bin Ladens wife rushed the US assaulter and was shot in the leg but not killed.
Das Sondereinsatzkommando habe zunächst Osamas Frau ins Bein geschossen, allerdings ohne sie tödlich zu verletzen. Anschließend hätten die Elitekämpfer Bin Laden erschossen.
Bin Laden was then shot and killed.
Und Osama Bin Laden war völlig unbewaffnet, fragten die Journalisten.
He was not armed, is what I understand to be true.
Nach allem, was er wisse, habe Bin Laden keinerlei Waffe bei sich getragen, bestätigte Obamas Sprecher. Warum das Team Nummer 6 der Navy SEALs den völlig unbewaffneten Osama denn dann durch zwei Schüsse in die Brust und in den Kopf getötet habe, statt ihn einfach zu überwältigen und festzunehmen, wollte das Pressekorps des Weißen Hauses wissen.
He did resist.
Weil Bin Laden Widerstand geleistet habe, lautete die Begründung des Obama-Sprechers. Doch wie setzt sich ein unbewaffneter Osama Bin Laden gegen die härtesten Elitesoldaten der USA zur Wehr?
Resistance, does not require a firearm.
Gegenwehr erfordert nicht unbedingt eine Waffe, rechtfertigte Obamas Sprecher die Bin Laden-Erschießung.
The resistance was throughout.
Es habe eben während des gesamten Einsatzes Widerstand gegeben, von Bin Laden selber und vor allem von den ihm zur Hilfe eilenden schwer bewaffneten Leibwächtern, konterte der hörbar in die Enge getriebene Sprecher der US-Regierung. Die Elitesoldaten hätten sich völlig professionell verhalten, seien keinerlei Risiko eingegangen und hätten den Al-Qaida-Chef deshalb getötet.
Dass Osama Bin Laden erschossen wurde, obschon er unbewaffnet war, ist heikel. Denn ein Rechtsstaat darf im Prinzip niemanden ohne Prozess bestrafen, geschweige denn töten. Friedrich Steiger.
Aus Sicht des obersten Weltgremiums des UNO-Sicherheitsrates geht die Tötung Osama Bin Ladens durch ein US-Sonderkommando völlig in Ordnung.
Le Conseil se réjouit d'apprendre. Le 1er Mai 2011,
der Rat freue sich, so dessen Präsident Gérard Arro, darüber, dass der meistgesuchte Terrorist der Welt niemals mehr imstande sein werde, mörderische Attentate zu lancieren. Damit bekamen die USA ein Stück weit eine Generalabsolution für die Tötung. Trotzdem wird nun die Frage diskutiert, durften sie so handeln, wie sie es taten? Auch Völkerrechtler tun sich schwer mit einer Antwort. Professor Andrea Bianchi, Spezialist für Terrorismus und internationales Recht am Genfer Institut für internationale Beziehungen. Zunächst hätten die Amerikaner die territoriale Integrität Pakistans verletzt, indem sie ohne Erlaubnis dort eindrangen. Und noch wichtiger, gezielte Tötungen in Friedenszeiten seien ein heißes Eisen und gelten in aller Regel als illegal. Denn damit werde das Recht auf ein faires Justizverfahren ausgehebelt. Aus US-Sicht jedoch befindet man sich zurzeit nicht in Friedenszeiten, vielmehr im Krieg gegen Al-Qaida. Der Rest der Welt hingegen akzeptiere diese Sichtweise nicht, sagt Bianchi. Streng juristisch betrachtet sei deshalb die Art und Weise illegal, wie Bin Laden ausgeschaltet worden sei. Das internationale Recht sei damit zweifellos nicht gestärkt worden. Allerdings räumt selbst der Rechtsgelehrte ein, es habe wohl kaum eine vertretbare Alternative zum US-Vorgehen gegeben. Das betonte gegenüber dem ZDF auch der deutsche Politologe Herfried Münkler, zumal es außerordentlich problematisch gewesen wäre, Bin Laden vor einem normalen Gericht zu verurteilen.
Sehr schwierig, das alles nachzuweisen, was er vielleicht angeordnet hat. Also das ist nicht so einfach vor einem Gericht.
Doch auch Münkler hätte, falls es möglich gewesen wäre, eine Verhaftung des Al-Qaida-Chefs vorgezogen.
Es hätte auch der Entmystifizierung der Ikone Bin Laden dienen können.
Gegen die Legalität der US-Operation bleiben also schwerste Bedenken. Die Legitimität hingegen wird kaum bestritten. Doch Andrea Bianchi warnt.
If you get the idea that this is something that you can get away with, you start with
setzten sich gezielte Tötungen als Prinzip durch, würden nach dem weltweit als Terrorist Nummer 1 geltenden Bin Laden künftig auch Gewalttäter minderen Gewichts oder irgendwann auch simple politische Gegner ausgeschaltet.
Vor einem Monat musste das hochverschuldete Portugal unter den sogenannten finanziellen Schutzschirm von EU und IWF flüchten. Das wurde nötig, weil die Regierung von Premier Socrates ihr Sparprogramm nicht durchsetzen konnte. Jetzt steht das Land vor Neuwahlen und Socrates musste als provisorischer Regierungschef mit EU und Währungsfonds ein Rettungspaket ausgehandelt. Gestern Abend sagte Socrates, das Paket im Umfang von 78 Milliarden Euro sei fertig und die Bedingungen seien milder im Vergleich mit Griechenland und Irland. Ich fragte Thomas Fischer, den NZZ-Korrespondenten in Lissabon, was meint Socrates mit milder? Was bleibt den Portugiesen erspart?
Socrates sprach von einer guten Übereinkunft und meinte halt, seine erste Pflicht bestünde darin, die Portugiesen zu beruhigen. Was dem Volk erspart bleibt, war nach seinen Worten unter anderem Abstriche beim 13. oder 14. Monatsgehalt. Erspart bleibt den Portugiesen Kürzung der Gehälter im Staatsdienst. Erspart bleiben ihnen eine generelle Senkung des gesetzlichen Mindestlohnes oder Kürzungen der Renten ab 600 Euro, wie eine Zeitung gestern gemeldet hatte. Socrates hat unter anderem nur bekräftigt, dass die Altersbezüge ab 1.500 Euro gekürzt werden sollen. Socrates hat dann unter anderem hervorgehoben, dass das Programm sogar eine Anhebung der Mindestrenten ausdrücklich zulässt. Also er ist ganz offensichtlich darauf aus, die Kosten dieser Sparmaßnahmen bei der Parlamentswahl zu reduzieren.
Dennoch, Portugal muss das Defizit von über 9 auf unter 6% drücken, später noch tiefer. Wie soll das gehen?
Zunächst einmal bekommt Portugal mehr Zeit, um sein Defizit zu drücken. Zu erwarten sind dann soziale Einschnitte, zum Beispiel beim Bezug von Arbeitslosengeld. Zu erwarten sind auch Erhöhungen von einigen indirekten Steuern, zum Beispiel auf Alkohol oder auch die Anwendung des Normalsatzes der Mehrwertsteuer von 23% auf bestimmte Waren, für die jetzt noch ermäßigte Sätze gelten. Außerdem steigt wohl die Einkommensteuerlast durch neue Einschränkungen bei der Absetzbarkeit von Sonderausgaben. Also eine ganze Palette von Maßnahmen, die helfen sollen, das Ziel von 3% bis 2013 zu erreichen.
Sparen ist ja die eine Devise. Wird das aber reichen oder wird es auch Privatisierungen brauchen, den sprichwörtlichen Verkauf von Tafelsilber?
Schon im März letzten Jahres hatte die Regierung einen Plan im Wert von rund 6 Milliarden Euro vorgelegt. Es geht unter anderem um den Verkauf von staatlichen Beteiligungen im Energiesektor. Dann zum Beispiel wenigstens um einen Teilverkauf der Fluggesellschaft TAP, die bisher noch voll dem Staat gehört. Erwartet wird dann unter anderem noch, dass das Hilfsprogramm eine Beschleunigung von Strukturreformen fordert. Ein ganz heikler Punkt ist die Justiz, die sehr, sehr langsam arbeitet. In Portugal gibt es dadurch eine geringe Rechtssicherheit und das gilt als ein abschreckender Faktor, zum Beispiel für ausländische Investoren.
Thomas Fischer, in einem Monat wird gewählt in Portugal. Was ist das denn jetzt für ein Wahlkampf, wenn klar ist, dass eine wie auch immer geartete Regierung kaum Entscheidungsfreiheiten hat?
Es ist ein Wahlkampf, bei dem viel mehr auf dem Spiel steht als bei vorherigen Wahlkämpfen, aber bei dem das Volk wirklich nicht sehr viel entscheiden kann. Denn die Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds will ja auch die wichtigsten Oppositionsparteien auf dieses Programm festlegen. Zum Gespräch mit dieser Troika waren dabei nur die Oppositionsparteien des liberalen und konservativen Lagers bereit. Diese drei Parteien dürften die Regierung unter sich irgendwie ausmachen, ob als Zweierkoalition, als Dreierkoalition, steht noch dahin. Also viel Entscheidungsfreiheit besteht einfach nicht.
Sagt NZZ-Korrespondent Thomas Fischer in Lissabon. Albanien ist politisch blockiert. Die regierenden Demokraten und die oppositionellen Sozialisten schenken sich nichts. Statt Probleme zu lösen, verwenden sie ihre ganze Energie darauf, den Gegner in Schach zu halten, laut und aggressiv. Nicht alle Politiker wollen dabei mittun. Die sozialistische Parlamentsabgeordnete Tina Germaini zum Beispiel ist frustriert. Walter Müller hat sie im Wahlkampf begleitet, vor den Gemeindewahlen vom kommenden Sonntag.
Eglantina Germaini ist mit Sozialistenchef Edi Rama auf Wählerfang in ihrem Wahlkreis im Stadtzentrum von Tirana. Sie spazieren durch das Quartier, schütteln links und rechts Hände. Neben dem großen und lässigen Rama wirkt die farbig gekleidete Germaini klein. Sie muss sich Mühe geben, mit dem Chef Schritt zu halten, scharf beobachtet von Journalisten und Fernsehkameras. Tina, wie Eglantina Germaini von allen genannt wird, ist es bei dieser Veranstaltung offensichtlich unwohl. Und aggressiv herumzuschreien, wie dies in der albanischen Politik üblich sei, liege ihr nicht.
Some people do say to me that I should have a stronger voice, which I don't have. And usually I do not yell. But to survive in politics, you really should become much stronger, sometimes even aggressive. While it's not something that is part of my personality.
Die landesweit bekannte Frauenrechtlerin ist seit 15 Jahren Dozentin für Sozialarbeit in Tirana. Sie war Leiterin des Frauenzentrums und Direktorin der albanischen Gleichstellungsallianz. Die politische Dauerkrise seit den Wahlen vor 2 Jahren habe ihr Leben als Neuling im Parlament sehr geprägt und verändert, stellt Tina Germaini fest.
Especially in these 2 last years, the political situation in Albania has not been a quiet one, has been very conflictual.
Die regierenden Demokraten und die oppositionellen Sozialisten seien in ständigem Konflikt. Die Parteien seien unfähig, einen demokratischen Dialog zu führen und Kompromisse zu schließen.
And of course this has impacted everybody's life, and especially we that are new in politics.
Die verheiratete Mutter 2 Kinder weiß, dass sie für Edi Rama nun als Aushängeschild zu dienen hat. Denn mit diesen Gemeindewahlen steht auch die politische Karriere des Sozialistenchefs auf dem Spiel. Seit 11 Jahren ist er Tiranas Stadtpräsident und will zum 4. Mal wiedergewählt werden. Rama, der Künstler, der Tirana farbig gemacht hat, indem er unzählige Hausfassaden bunt bemalen ließ und die Stadt modernisierte. Die Farben sind im Laufe der Jahre jedoch verblasst. Die Sozialisten verloren die Parlamentswahlen vor 2 Jahren knapp gegen die regierenden Demokraten von Ministerpräsident Sali Berisha. Die Sozialisten müssen nun die Gemeindewahlen gewinnen, um von der demokratischen Partei nicht völlig an den Rand gedrängt zu werden. Denn in Albanien bekommt der politische Gewinner alles und der Verlierer nichts. Im Parlament boxen Sali Berishas Demokraten Gesetze ohne Anhörung der Opposition durch. Den Gesetzen fehlt damit die politische Legitimation. Das revisionsbedürftige Wahlgesetz blieb gar ganz liegen. Alte Fehler werden bei diesen Wahlen somit wiederholt.
I do think that the polarization of our society in this level that we are
Die Polarisierung der beiden Parteien habe die Form eines Klassenkampfes angenommen und ziehe sich quer durch Gesellschaft, Familien, Medien und das kulturelle Leben. Sie versuche, sich an diese Politik zu gewöhnen, ohne aber den Glauben an die Kraft des Argumentes aufzugeben. Sie tue ihr Bestes, sich nicht allzu sehr zu verändern, nicht härter und verletzend zu werden.
I will do my best and try very much not to change myself. However, part of myself has already changed. You cannot kind of stop it, I think.
Trotzdem habe sie sich teils schon verändert. Das sei wohl nicht zu verhindern, meint Tina leicht resigniert. Aufgeben will sie deshalb aber nicht, noch nicht.
13 Uhr. Die sogenannte neue Zuwanderung ist Gleichstoff fürs Tagesgespräch. Nach den Schlagzeilen des Mittags. Thomas Fuchs.
Die finanzielle Entwicklung der Alters- und Hinterbliebenenversicherung AHV ist bisher zu pessimistisch eingeschätzt worden. Zu diesem Schluss kommt der Bundesrat aufgrund neuer Berechnungen. Maßnahmen zur langfristigen Sicherung der AHV seien erst ab 2020 nötig. Der Schweizer Arbeitsmarkt steht den Menschen aus Bulgarien und Rumänien frühestens in 3 Jahren vollständig offen. Der Bundesrat hat die Frist zur Umsetzung der Personenfreizügigkeit mit den beiden Ländern bis Ende Mai 2014 verlängert. Die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Navi Pillay, fordert die Aufklärung der Todesumstände von Terroristenführer Osama bin Laden. Menschenrechtsgruppen sehen in der Tötung des unbewaffneten Top-Terroristen eine Verletzung von Menschenrechten.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.